Liebe Gemeinde, Jesus war ständig in Gespräche verwickelt. Immer wieder kamen Menschen zu ihm, die Anfragen hatten. Der Anspruch, den Jesus gestellt hat, war sehr hoch. Und so gab es etliche, die ihn gefragt haben, weil sie davon ausgingen, er kann verbindliche Antworten geben. Andererseits gab es aber auch etliche, die kritisch gefragt haben und die versucht haben, rauszubekommen, ist das wirklich wahr mit Jesus? Und dann gab es eine dritte Gruppe, die ihm einfach nur oder die einfach nur nachweisen wollten, dass es nicht wahr ist, was Jesus sagt und dass der Anspruch nicht stimmt, den er erhoben hat. Insofern verschiedene Menschen, die Fragen stellen. Vor uns, wir haben gerade in unserem Text gelesen, ist ein Streitgespräch gewesen mit den Sadduzäern. Und davor war noch ein Streitgespräch mit den Pharisäern. Und diese beiden Streitgespräche hatten eigentlich zum Ziel, nachzuweisen, dass Jesus im Unrecht ist, beziehungsweise ihm eine Falle zu stellen. Vorweg einmal, Kritik ist etwas Gutes. Und jeder von uns sollte auch kritisch sein. Unkritisches Denken heißt nicht, dass man gläubig ist, und kritisch zu sein heißt nicht, dass man ungläubig ist. Leichtgläubigkeit ist nicht zu verwechseln mit Glauben. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges, was wir uns merken sollten, dass wir nicht angeleitet werden sollen, leichtgläubig zu sein, also einfach alles zu schlucken und zu sagen, das, was uns vielleicht vom Denken her Probleme macht, das muss man einfach runterschlucken wie eine Kröte, die einem im Halse stecken bleibt, sondern es ist wichtig, dass wir auch kritisch sind und unseren Verstand nicht ausschalten. Das Problem, das die beiden Gespräche, auf die ich gleich kurz eingehen werde, die unserem Text vorausgehen haben, beziehungsweise die Fragesteller, sie wissen schon, was richtig und was falsch ist. Und das ist das Problem. Wenn man kritische Fragen stellt und eigentlich gar nicht interessiert ist an der Antwort, sondern schon im Vornherein weiß, was er sagt, das ist verkehrt. Das ist eine Art der Kritik, die sicherlich nicht angebracht ist. Dadurch bekommt man auch überhaupt kein Wissen. So reden ja auch viele Menschen miteinander. In der Politik sehen wir immer wieder, die Meinung steht schon fest. Sie sind in einer Diskussion, aber keiner ist bereit, sich in Frage stellen zu lassen. Und das ist sicherlich keine Gesprächsgrundlage. Und das ist auch eine Kritik, die sicherlich nicht gerade hilfreich ist, wenn man mit der Frage umgeht, worauf kommt es im Glauben an? Ist dieser Jesus wirklich der, den Gott gesandt hat? Wenn man schon von vornherein sagt, ich weiß die Antwort schon, ich will nur noch beweisen für mich, dass mein Wissen richtig ist. Das erste Gespräch, das diesen beiden vorausgeht, ist eine Sache, dass die Pharisäer Jesus herausfordern und sagen, soll man eigentlich dem Kaiser Steuern bezahlen? Dieses Gespräch hatte den Hintergrund, Jesus in so eine Zwickmühle zu bringen. Und zwar, wenn er sagen würde, ja, man soll dem Kaiser Steuern bezahlen, dann hat er sich praktisch auf die Seite der Römer gestellt und hat gesagt, ich bin einverstanden, dass die Römer hier herrschen. Ein sehr unpopulärer und unbeliebter Standpunkt damals. Und man hätte sagen können, guck mal, der macht gemeinsame Sache mit den Besatzern. Wenn Jesus sagen würde, nein, dann hätte man ihn anzeigen können und hätte sagen können, er ist doch jemand, der den Umsturz möchte, der gegen die Römer predigt. Und dann hätten die Römer etwas in der Hand gehabt, um gegen Jesus vorzugehen. Die wollten ja ihre Steuern kassieren. Und wenn jemand geweigert hat oder noch gepredigt hat, man dürfe keine Steuern zahlen, dann hätte er massive Probleme bekommen. Also insofern eine Fangfrage. Und Jesus beantwortet die Frage einfach, dass er sagt, welches Bild seht ihr auf der Münze? Dann sagen sie, das Bild des Kaisers. Und Jesus sagt dann, dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Dahinter steht ein Stück weit im Hintergrund, dass wir Menschen das Bild Gottes in uns tragen und Jesus sagt, gebt euch selber Gott und dann könnt ihr dem Kaiser die Steuern entrichten. Die nächste Frage von den Sadduzäern, die direkt unserem Beispiel vorausgeht, das ist, sie haben so ein Beispiel konstruiert, eine Frau war verheiratet, ihr Mann starb und nach dem damaligen Recht musste der jeweils folgende Bruder diese Frau heiraten, weil sie keine Nachkommen bis jetzt hatte, also keine Söhne bekommen hat. Der nächste Bruder heiratet, wieder stirbt der Bruder und die Frau bleibt ohne Kinder und das geht 7 Brüder lang. Und jetzt kam die Frage, die darauf abzielte, gibt es ein ewiges Leben? Denn die Sadduzäer gingen davon aus, es gibt kein ewiges Leben. Wir haben ja gerade gesungen, wir glauben, dass es ein ewiges Leben gibt, aber die gingen einfach davon aus, es gibt kein ewiges Leben, das war für die feststehend. Und dann dachten sie, jetzt muss Jesus mal sagen, mit wem ist denn die verheiratet? Hat sie dann 7 Männer? Das kam in der jüdischen Kultur nicht gut an. In der Ewigkeit. Und Jesus sagt, in der Ewigkeit ist die Ehe aufgehoben. Da gibt es die Geschlechtlichkeit nicht mehr. Für uns vielleicht nicht gut nachzuvollziehen, aber die Geschlechtlichkeit ist etwas Geschöpfliches. In der Ewigkeit gibt es nicht mehr den Unterschied zwischen Mann und Frau. Und insofern sind die Pharisäer, die Sadduzäer dann auch einfach stillgestellt worden. Und dann kommt dieser junge Mann. Und bei diesem jungen Mann können wir den Eindruck haben, und so ist es nachher auch aus der Antwort, die Jesus ihm gibt, dieser junge Mann unterscheidet sich von den ersten beiden Fragestellern oder Gruppen von Fragestellern dadurch, dass er eine ehrliche Frage hat, dass er wirklich daran interessiert ist, eine Antwort zu bekommen aus Jesu Mund. Und zwar stellt er die Frage, was ist das wichtigste Gebot? Und das war eine Frage, die damals in den Kreisen derer, die schriftgelehrt waren, ganz ausgiebig diskutiert wurde. Es gab immerhin 613 Gebote, so viel haben die Schriftgelehrten im Alten Testament gezählt. Und dann gab es die Frage, wo sitzt jetzt die Priorität, wo sollen wir unseren Schwerpunkt setzen? Und der wurde durchaus von verschiedenen Leuten verschieden gesetzt. Und dann diese Frage. Und Jesus sagt ihm, Jesus kommt mit ihm ins Gespräch und er sagt, dass die Gottesliebe an erster Stelle steht und das andere Gebot, du sollst deinen Mitmenschen wie dich selber lieben. Die Liebe als das Kernthema des Glaubens, die Liebe als das Kernthema der Gebote, das wird diesem jungen Mann gegeben, beziehungsweise Jesus fragt ihn und er sagt das sogar. Der junge Mann weiß letztlich, aber er möchte sich vergewissern. Er möchte wissen, was ist so der Kern der Gebote, worum geht es eigentlich? Und insofern liefert oder vergewissert Jesus ihm diese Antwort. Er sagt ihm, du hast richtig geantwortet, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Da können wir jetzt erstmal ein wenig auf die Liebe schauen. Was hat das zu bedeuten, wenn unter den 613 Geboten 2 Gebote, nämlich das Gebot, Gott zu lieben, das ist verbunden mit dem Glaubensbekenntnis Israels. Höre Israel, Jahwe ist dein Gott und Jahwe allein und du sollst ihn allein lieben. Und das Gebot, das steht dann an einer anderen Stelle, 3. Buch Mose 19, 13, dort heißt es, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Aus den 613 Geboten sind diese beiden Gebote der Kern. Das heißt, alle anderen Anweisungen Gottes, alles andere, was sonst gesagt wird, ist damit zu messen. Wir können sagen, wie im Grundgesetz, so die Präambel, alles, so praktisch die Würde des Menschen ist unantastbar. Danach sind alle Gebote, daran ist der Staat gebunden und insofern an diese Liebesgebote sind alle anderen Gebote gebunden. Alles, was getan wird, ist daran zu messen und das gilt nicht nur für damals, das gilt auch für heute. Das hat Paulus ja in besonderer Weise noch hervorgehoben. Im Römerbrief, Kapitel 13, Vers 10, sagt er, in der Liebe wird das Gesetz, findet das Gesetz seine Erfüllung. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes und das heißt, alles, was an Geboten da ist, ist unter diesem Aspekt der Liebe zu betrachten und ist daraufhin abzuklopfen, ob es der Liebe dient oder nicht. Und alles, was nicht der Liebe dient, das hat im Endeffekt in der Beziehung zu Gott nicht zu suchen und ist bedeutungslos. Von daher können wir, wenn wir uns diese Gebote oder das, was Jesus sagt, anschauen, sagen, in der Liebe ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn wir, und das ist etwas ganz Praktisches, wenn wir für uns selber entscheiden müssen, was ist an dieser oder jener Stelle zu tun, dann können wir fragen, ist das, was wir entscheiden, dient das der Liebe? Ist das einerseits getan aus Liebe zu Gott oder ist es andererseits getan aus Liebe zu unseren Mitmenschen? Wenn wir etwas tun, was gar nichts mit Liebe zu tun hat, sondern eher damit, das muss halt gemacht werden, macht ja sonst keiner, oder unter Ähnlichem, und wenn wir es vielleicht sogar noch mit einem mürrischen Geist tun, dass wir sagen, ich alleine stehe da auf weiter Flur und das muss halt fertig werden, dann ist es letztlich nicht unbedingt aus Liebe getan. Denn die Liebe hat die Eigenschaft, Liebe motiviert. Wer liebt, also wer schon mal verliebt war, ich denke, wenn ich fragen würde und aufheben, dann würden sicherlich jung und alt, also wenn ich sage, wer war, ne? Nicht wer jetzt im Moment ist, aber da würden sicherlich alle irgendwie mal die Hand heben können. Ich denke, die Liebe ist ein Gefühl, was wir alle kennen. Und Liebe motiviert unwahrscheinlich. Zeiten der Verliebtheit sind Zeiten, in denen man weniger Schlaf braucht. Indem man das, besonders im Hinblick auf den Menschen, den man liebt, was man tun möchte und tun sollte, gerne tut. Für einen Menschen, den man liebt, geht man an die Grenzen seiner Möglichkeiten und manchmal auch darüber hinaus. Liebe motiviert unwahrscheinlich. Und wer liebt, der führt nicht, ach, da habe ich keine Lust, sondern der ist voller Freude und voller Lust. Und insofern können wir uns die Frage stellen, wie sieht eigentlich das bei uns ganz praktisch aus? Sind wir voller Freude und voller Lust zu dem, was Gott uns oder was Gott uns gegeben hat und was Gott möchte, dass wir tun sollen? Können wir sagen, wir dienen ihm, dient dem Herrn mit Freuden, etwas ein Spruch aus den Psalmen? Ist das bei uns eine Realität? Oder dienen wir ihm doch eher, ja, man muss es halt, geht nicht anders. Irgendjemand muss es ja tun. Gott selber hat uns seine Liebe entgegengebracht. Und zwar, wir haben es vorhin auch gesungen, Christus ist in die Welt gekommen und das war ein schwerer Weg, den er gegangen ist. Das war kein Zuckerschlecken. Und besonders die letzte Woche des Leidens, die ist er für uns gegangen und trotzdem hat er es durchgezogen. Trotzdem hat er es gemacht und die Motivation, die ihn getrieben hat, das, was ihm nicht hat weglaufen lassen, vor dem er sich auch gefürchtet hat, das war die Liebe zu uns. Deswegen ist er diesen Weg gegangen und es hat ihm keine Ruhe gelassen. Gott konnte nicht im Himmel bleiben in seiner Herrlichkeit, weil er getrieben war von seiner Liebe. Und darin unterscheidet sich auch unser christlicher Glaube von jeder Religion. Wenn wir den Islam beispielsweise sehen, im Islam gibt es auch die Möglichkeit, dass Gott barmherzig ist und vergibt. Wenn überhaupt etwas steht, wen er mag oder wen er liebt, dann liebt er die, die ihm gehorchen. Und überhaupt wird gesagt, Gott kennt solche Gefühle wie Liebe eigentlich nicht. Gott ist doch kein Mensch. Gott, ja, Liebe, das ist etwas, was wir kennen, aber Gott kennt keine Liebe. Der kennt Mitleid, das kennt er. Und kann mal sagen, ach, den armen Wicht da unten, wollen wir nicht so hart sein. Er kann auch hart sein, aber Liebe, die finden wir nicht irgendwo in anderen Religionen, dass Gott uns liebt. Und das ist auch der Schlüsselvers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und auch dem Volk Israel wird immer wieder versichert, dass der Herr sie liebt. Bevor Christus kam, wenn wir die Propheten lesen, Gott ist wie jemand, der in Liebe seinem Volk nachläuft, um das abtrünnige Volk wirbt. Gott zeigt seine Liebe uns gegenüber und diese Liebe, die soll von uns letztlich erwidert werden. Dass Gott so ist, dass er auf uns zukommt und dass er unsere Gemeinschaft sucht, das soll uns keine Ruhe lassen, sondern das soll uns motivieren, auch ihn zu lieben. Und von daher, Gott freut sich, Gott liebt, und das steht im Römer 5, können wir lesen, Gott liebt auch die, die nichts von ihm wissen wollen. Er liebt alle Menschen. Da ist keiner ausgeschlossen. Er möchte jeden Einzelnen zu sich ziehen und er freut sich, das wird ja auch ausdrücklich gesagt, er freut sich über jeden Einzelnen, der zu ihm findet, der die Gemeinschaft mit ihm findet. Gott ist motiviert, deswegen möchte er auch uns motivieren. Er ist motiviert durch seine Liebe und er möchte, dass auch wir uns motivieren lassen, dadurch, dass wir uns anstecken lassen zur Liebe. Etwas Nächstes, was Liebe auszeichnet. Liebe ist dadurch ausgezeichnet, dass wir Mitgefühl haben, dass wir uns in andere hineinversetzen können, dass wir beispielsweise, um an einem ganz praktischen Beispiel das festzumachen, wenn Menschen da sind, die aus großer Not kommen, die nichts, ja, die praktisch vor Grenzen stehen oder schon im Lande sind, und dass wir nicht sagen, die sollen wieder abhauen in ihr Elend. So kann die Liebe nicht denken. Und so können deswegen Christen auch nicht denken. Das ist ausgeschlossen. Die Liebe kennt Mitgefühl. Sie weiß, diesen Menschen geht es genauso oder so, wie es den Menschen geht, wenn ich in der, kann sich hineinversetzen, wenn ich in dieser Situation wäre, was würde ich mir dann wünschen? Jesus hat gesagt, wir sollen jeden Menschen so behandeln, wie wir behandelt werden wollen, wenn wir in seiner Situation wären. Diese goldene Regel. Und Liebe sieht Menschen unter diesem Gesichtspunkt. Sie sieht nicht Feinde, die unser Land langsam still und heimlich erobern wollen, sondern sie sieht Menschen, die in Not sind, die Zuwendung brauchen und angesichts derer wir uns einfach die Frage stellen sollen, was würde ich mir von diesem Menschen, der mir gegenübersteht, mit dem ich gerade zu tun habe, wünschen? Wie würde ich gerne von ihm behandelt werden, wenn ich jetzt als Bedürftiger dastehe? Würde ich gerne haben, jemanden, der mich skeptisch anschaut, der schon weiß, dass ich böse bin, also weiß in Anführungsstrichen, der schon sein Vorurteil so fest gezimmert hat, dass nichts, was ich ihm entgegenbringen kann, das mir aufweichen kann? Oder würde ich nicht auch mir wünschen, dass da jemand ist, der offen ist, der sich ganz schutzlos mir öffnet, offene Arme mir entgegenbringt und mir hilft, der sich in meine Lage versetzen kann. Und Liebe befähigt uns dazu, dass wir uns in die Lage dessen versetzen können, der uns vielleicht Mühe macht und der uns völlig fremd ist auch, dass wir uns hineinversetzen können und dass wir uns anrühren lassen. Und das führt dann zum Dritten, was für die Liebe kennzeichnend ist. Das Dritte, das ist, dass die Liebe praktisch werden möchte. Die Liebe kann es nicht ertragen, nur reine Theorie zu sein. Das heißt, der Satz, ich liebe dich, dieser Satz darf nicht ohne Folgen bleiben. wenn er wirklich echt ist. Das heißt, Reden und Tun müssen miteinander gehen. Jakobus bringt im zweiten Kapitel seines Briefes ein Beispiel. Wenn jemand zu euch käme, der nicht zu essen hat und nicht zu kleiden hat, also ein bedürftiger Mensch, und ihr würdet ihm sagen, das tut mir aber echt leid. Ich bete für dich und wünsche dir, dass du einen Mantel findest irgendwo in der Altkleidersammlung und dass du auch irgendwo was zu essen bekommst. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass du heute Nachmittag noch Hilfe erfährst. Und du lässt ihn so wieder hinausgehen, dann sagt Jakobus, dann ist dein Glaube null und nichtig. Sondern wenn du Menschen siehst, die Hilfe brauchen, und das ist die Bewegung der Liebe, dann wirst du auch ganz praktisch tätig werden. Dann wirst du nicht sagen, ach, wenn ich dem jetzt Geld gebe, habe ich dann noch genug für die nächste Woche? Natürlich soll man nicht so sein, dass man jetzt dann gleich insolvent anmelden muss, aber trotzdem, dass wir bereit sind, dem anderen, dass wir sagen, ich gebe dir so viel ich kann. Ich möchte für dich da sein. Ich möchte einfach, ja, dass du entlastet wirst. Ich möchte dich entlasten, soweit es in meinen Mächten, in meiner Macht steht. Die Liebe drängt dazu, wenn wir wirklich lieben, werden wir dazu gedrängt zu handeln für den, den wir lieben und auf den zu, den wir lieben. Dann fallen die Vorurteile weg und dann sind wir bereit, uns selber zu öffnen. Jesus antwortet dem Schriftgelehrten, der ihm da entgegentritt, du bist nicht weit vom Reich Gottes. Du weißt, was das Richtige ist. Du hast erfasst, was unter diesen 613 Geboten das Wesentliche ist. Was heißt das, du bist nicht weit vom Reich Gottes? Nicht weit ist immer noch weit genug, ne? Ich erkläre das immer gerne mal, was es ist, dass die Gottesferne, die ein Mensch haben kann, dass es da egal ist, ob es jetzt in einem Bild gesehen um einen Kilometer sich handelt oder 50 Kilometer oder nur 5 Zentimeter. Das kann man sich so ein bisschen vor Augen halten, was hier gesagt wird. Jesus sagt, du bist vielleicht ganz nah dran. Andere sind ein bisschen weiter weg. Aber was ist der Unterschied zwischen nahe dran sein und dabei sein? Wenn ich einen Stecker nehme, hier liegt jetzt keiner, aber nehme ich auch nicht, und ich lege den 10 cm vor eine Steckdose, dann ist er ziemlich dicht dran. Ich kann ihn aber auch 5 Meter weit weglegen, dann ist er weiter weg. Aber wenn ich an diesem Stecker eine Lampe angebracht habe, die eingeschaltet ist, spielt es keine Rolle, ob der Stecker so weit vor der Steckdose ist oder 5 Meter entfernt. Jesus möchte diesem Mann sagen, es fehlt bei dir noch ein wenig, dass du diese Liebe ergreifst, dass du diese Liebe annimmst, dass du Ja zu dieser Liebe sagst. Darauf kommt es an. Es kommt nicht darauf an, und das ist auch etwas ganz Wichtiges für unseren Glauben, es kommt nicht darauf an, dass wir wissen, was das Richtige ist. Dass wir sagen, ich weiß immer noch, was ich im kirchlichen Unterricht gelernt habe. Ich weiß immer noch, was letzte Woche gepredigt worden ist. Das freut mich natürlich, wenn das stimmt. Aber es ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass wir umsetzen, was wir hören. Dass das in die Tat kommt. Und das ist bei der heutigen Predigt, aber das ist eigentlich bei jeder Predigt so. Das ist, dass wie unser Glaube durch die Liebe tätig wird. Paulus schreibt im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 6, in Christus zählt nicht, ob jemand beschnitten ist oder unbeschnitten. Und ich weite das ein bisschen aus. Es zählt nicht, ob jemand getauft ist oder ungetauft. Es zählt nicht, ob jemand Methodist ist oder nicht. Sowas, das zählt alles nicht in Christus. In Christus zählt eins, der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und dazu muss man sicherlich noch ergänzen, Glaube heißt, eine lebendige Beziehung zu Gott zu haben. Und wenn diese lebendige Beziehung eine Liebesbeziehung ist und nicht im romantischen Sinn, dass ich jetzt Gott küsse und umarme, das geht auch ins Leere, bisschen, sondern in einem ganz praktischen Sinn, dass ich sage, Gottes Anliegen ist mein Anliegen, weil ich ihn liebe. Ich lebe von seiner Liebe und das, was ich erlebe und was ich habe, gerade Erntedankfest kommt mir da in den Sinn. Warum, weiß ich auch nicht, nächste Woche. Aber jedenfalls, das, was ich empfangen habe, sind Liebesgaben Gottes, durch die er mir zeigen möchte, ich mag dich, ich beschenke dich. Also eine Beziehung aus Liebe zu Gott und dann diese Beziehung aber auch auszuweiten, auch meine Mitmenschen zu lieben. Darauf kommt es an. Das ist das, worum es geht. Und das ist das Wichtige, dass wir deswegen nicht stehen bleiben bei dem, was wir wissen, sondern frei nach Erich Kästner, es gibt nicht Gutes, außer man tut es. Das heißt, dass wir den Glauben in die Tat umsetzen. Und deswegen sagt Jakobus ja auch, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst würdet ihr euch betrügen.